der Harrach, Herr von Harrach, ist diese und nächste Woche nicht da. Dementsprechend werde ich jetzt diese Woche vertreten und der Dominik Gammert dann nächste Woche. Okay, aber ich bin ein bisschen im Bilde, was ihr gemacht habt. Also ihr habt ja jetzt die letzten Wochen dieses allgemeine Verfahren kennengelernt, um Differentialgleichungen zu lösen, diese Runge-Kutta-Verfahren mit den Matrix A, B, C. Und einmal die expliziten Methoden und die impliziten Methoden. Bei den expliziten Methoden liegt natürlich erstmal der Vorteil auf der Hand, dass ihr die keine Gleichung lösen müsst, insbesondere auch keine nichtlinearen Gleichungen. Der Nachteil ist, dass die eben diese Stabilität nicht geben, die zumindest bei diesen Steifen, bei den steifen Differentialgleichungen erforderlich sind. Also das habt ihr jetzt als letztes gesehen, okay, es sind in manchen Situationen kommt man nicht drum rum, implizite Methoden zu verwenden, aber man möchte halt die trotzdem möglichst praktikabel machen und mit möglichst wenig Aufwand implizite Methoden verwenden können. Und da ist der Ansatz, diese linear-impliziten Methoden zu verwenden, die dann eben nur auf lineare Gleichungssysteme führen, die zu lösen sind. Und bei linearen Gleichungssystemen hat man natürlich viel mehr in der Hand als bei nicht-linearen Gleichungssystemen. Also ich schreibe jetzt nochmal kurz diese linear-implizite Methode an. Also die leitet sich aus einer Runge-Kutta-Methode ab. Also wenn ihr hier jetzt Koeffizienten von der Runge-Kutta-Methode gegeben habt. Okay, ich schreibe vielleicht ein bisschen größer. Also J, L, gleich S. Und das waren die Schritte, die zu gehen sind. Also ich schreibe es noch einmal an. Ihr seid in der aktuellen iterierten YI und ihr habt das Gleichungssystem KJ. LSJ minus 1, DJL, KL. Das sind eure Steigungen, die ihr aufsammelt. Und dann ist die nächste iterierte gerade. Dieses gewichtete Mittel. Na, also nochmal, wie kam man hier drauf? Es ging darum, okay, ihr habt gesehen, ihr kommt um die impliziten Methoden nicht drum herum, wollt es euch aber trotzdem möglichst einfach machen. Und da war der erste Ansatz zu setzen, okay, wir nehmen an, unsere Matrix A hat rechts von der Diagonalen nur Nullen. Also auf der Diagonalen brauchen wir irgendwas ungleich Null, sonst sind wir explizit, aber rechts davon ist alles übrige Null. Und dann war der Schritt, okay, wie löst man dieses Gleichungssystem? Der erste Ansatz, den man immer machen kann, okay, Newton-Verfahren, wir machen einen Schritt vom Newton-Verfahren und wobei wir auch nicht die exakte Jacobi-Matrix nehmen, sondern nur die Jacobi-Matrix am Punkt unserer aktuellen Iterierten. Das spart uns natürlich auch Aufwand, weil wenn ihr ein hochdimensionales System habt, dann ist insbesondere die Jacobi-Matrix sehr kostspielig zu berechnen. Letzten Endes kommt man auf jeden Fall auf dieses System. Und wenn man sich das hier anguckt, dann sieht es erstmal auch gar nicht mehr so schlimm aus. Wir haben hier explizite Formeln für die KJs. Also es ist jetzt kein Runge-Kutta-Verfahren mehr. Wir haben hier diese Matrix davor, die wir invertieren müssen. Und warum linear implizit? Okay, das hier zu lösen, erfordert halt eben dieses lineare Gleichungssystem I-AJJHJ zu invertieren. Ja, und was jetzt ist natürlich die Frage, okay, warum hat man das gemacht? Man möchte die Vorteile von den impliziten Methoden nutzen. Und jetzt ist die Frage, okay, übertragen sich diese Stabilitätseigenschaften von den impliziten Runge-Kutta-Verfahren, wenn sie denn besitzen, auf dieses linear-implizite abgeleitete Verfahren? Und die Antwort ist ja. Also ich meine, der Ansatz war immer, ihr schaut euch diese Testgleichung an und die Testgleichung ist linear. Was macht ihr hier? Ihr berechnet, ihr löst die Gleichungssysteme mit Newton-Verfahren. Und Newton-Verfahren ist ja genau der Ansatz, okay, ich ersetze meine Funktion durch seine lineare Näherung und errechne mir dann die Nullstelle. Und wenn die Funktion schon exakt linear ist, dann bekomme ich damit natürlich auch exakt die Nullstelle raus. Das werden wir jetzt auch gleich zeigen. Aber was zunächst erst nochmal zu klären ist, hier geht es darum, okay, hier müsste ich dieses lineare Gleichungssystem lösen, die Matrix invertieren. Und da ist natürlich die Frage, ist diese Matrix I-AJJHJ invertierbar? Aber wenn man sich das anschaut, okay, die Identität ist invertierbar und die Identität wird hier gestört, wobei ich die Störung, je nachdem wie groß ich H wähle, wenn ich H sehr klein wähle, ist die Störung auch sehr klein, dementsprechend wird die resultierende Matrix immer noch invertierbar sein. Das lässt sich auch einfach hier in der Bemerkung 1,34 rechnen wir das einfach aus. Wir sind im Endlichdimensionalen und um zu zeigen, dass eine Matrix invertierbar ist, reicht es zu zeigen, dass sie induktiv ist. Dazu können wir zeigen, dass die Operatornorm von der Null weg beschränkt ist. Und das wird hier auch der Fall sein. Also wenn wir uns das angucken, okay, was müssen wir hier bestimmen? AJJ. Wir schauen uns die Operatornorm an von I-AJJKJ und wollen die nach unten abschätzen. Hier können wir erstmal umgekehrte Dreiecksungleichung verwenden. Das ist größer gleich Norm von K, also Identität mal K, minus Norm von A, J, J, H, J, K. Und hier können wir den Betrag reinziehen. Machen wir das Ganze auch nur nochmal größer. Das ist also K, minus A, J, J, H ist sowieso positiv. Operatornorm von J, Norm von K. Und jetzt können wir ausklammern. Ist klar, ist gerade gleich 1 minus AJJH. So. Und nach der Generalvoraussetzung, die wir für die ganzen Beweise immer treffen, in der nehmen wir genau an, dass J die Jacobi-Matrix unabhängig vom Argument, also unabhängig von Y, I beschränkt ist. Das heißt, das hier ist was Beschränktes. Die AJJ sind unsere Koeffizienten. Und jetzt sehe ich, okay, wenn ich mein H klein genug wähle, dann wird das Ganze hier echt größer als 0 sein. Also für H kleiner als 1 durch Betrag von AJJ Operatorturm von J, ist Norm von I minus A, J, J, H, J, echt größer als 0. Und daraus folgt direkt, dass A, J, J injektiv ist. Weil, also sieht man ja direkt, okay, angenommen, ich habe hier irgendein K, was 0 ergibt, was I minus AJJ, was im Kern von I minus AJJHJ liegt, dann steht auf der linken Seite 0. Auf der rechten Seite steht das hier, was echt größer als 0 ist, mal die Norm von K. Dann folgt, dass die Norm von K insbesondere gleich 0 sein muss. Das ist ja positiv definiert, die Norm. Und damit folgt, dass der Kern von dieser Matrix trivial ist und damit die Matrix injektiv. Und weil wir im Endlichdimensionalen sind, ist I minus AJJ damit auch invertierbar. Also bijektiv und damit invertierbar. Und wir haben auch direkt die Operatornorm der Inversen. Das hier ist eine bijektive Abbildung, eine bijektive Selbstabbildung. Und wenn ich jetzt einfach, okay, was will ich, ich rechne mir mal die Operatornorm aus, auf irgendeinen Vektor k angewandt. K kann ich schreiben als diese Matrix mal irgendein k', weil die Matrix surjektiv ist. Das ist also gleich i minus a. Das ist ein a hier. Von irgendeinem K-Strich. Ist gleich einfach die Norm von K'. Jetzt lese ich diese Gleichung rückwärts. Ich teile hier durch und das darf ich machen, wenn ich, ich wähle natürlich H so, dass das hier jetzt ungleich 0 ist. Für H klein genug, damit das echt größer als 0 ist. Ist das kleiner gleich A, J, J. Das nenne ich dem K'. Durch 1 minus J. So, und wenn k gleich i minus ajj hj mal k' ist, dann ist aufgrund der Bijektivität k' gleich i minus ajj hj hoch minus 1 mal k. Also was hier oben steht, ist einfach gerade k. Und damit ist die Operatornorm von der inversen Matrix kleiner gleich als 1 durch dieses 1 durch 1 minus ajjh, Operatornorm von j. Okay. Gut, also wenn wir h klein genug wählen, dann können wir diese linear implizite Methode anwenden. Dann ist dieses Gleichungssystem da oben, also dann können wir die Inverse da oben berechnen. Hier und können damit unsere KJs bestimmen und damit unseren Iterationsschritt vollziehen. So, und jetzt schauen wir uns als nächstes an, inwiefern überträgt sich jetzt die, diese Stabilitätseigenschaft der impliziten Methode, also sofern sie denn eine hat. Und also wie gesagt, der Grund ist der, dass halt dieser Newton-Schritt bei der Testgleichung schon die exakte Nullstelle gibt. Weil ich im Newton-Verfahren für eine lineare Gleichung mit einem Schritt immer aufs die Nullstelle treffe. Also ich formuliere es jetzt in einen Satz, inwiefern sich das überträgt. So. Also haben wir jetzt hier eine Krumme-Kutta-Methode gegeben. Also ich schreibe einfach direkt eine Krumme-Kutta. Methode. So, also für unser linear implizites Verfahren haben wir angenommen, okay, wobei A ist eine linke untere Dreiecksmatrix. So. Dann hat die zugehörige linear implizite Methode. Dieselben Stabilitätseigenschaften. Also in dem folgenden Sinne. Also bei die Stabilitätseigenschaften, die hatten wir ja über diese Stabilitätsfunktion definiert, wobei die Stabilitätsfunktion genau beschrieben hat, was sind die Iterierten von meinem Verfahren angewendet auf die Testgleichung. Das heißt, jetzt muss ich mir angucken, okay, diese Iterierten, die ich hier rausbekomme, was haben die mit der Stabilitätsfunktion von der ursprünglichen Runge-Kutta-Methode zu tun. Und da ist es insbesondere so, also sei das hier eher, hier ist Zeta, heißt das, dieser Buchstabe, ich glaube eher Zeta, die Stabilitätsfunktion. Okay, dann ergeben sich jetzt bei Anwendung von unserer linear impliziten Methode auf die Testgleichung den zusätzlichen, die Koeffizienten D und L für die Anfangsbedingungen für das Newton-Verfahren, die bekomme ich ja dazu. Die Testgleichung, aber die haben keine Auswirkung auf diese Stabilität. Also die beeinflussen dann die Konsistenz, die Konvergenzgeschwindigkeit, aber nicht die Stabilität. Auf die Testgleichung, die Approximation, also die Test Gleichung war einfach diese denkbar einfache lineare Gleichung. Die Approximationen yi ist gleich r a lambda hoch i. Also genau diese, ich bekomme genau dieselben für die Test. Auf der Testgleichung macht man linear implizites Verfahren genau dasselbe wie mein ursprüngliches Runge-Kutta-Verfahren. Dementsprechend erbt es auch alle. Oder alle Stabilitätseigenschaften, die ich ja genau über das Verhalten der Iterierten bei Anwendung auf eine Testgleichung definiert habe. So, das heißt, okay, dieses linear implizite Verfahren ermöglicht es mir, diese Stabilitätseigenschaften der impliziten Methoden zu übernehmen und trotzdem eine relativ einfache Iterationsvorschrift zu haben, also das wird man auch relativ leicht implementieren können. Das Einzige, was man hier halt noch machen muss, man muss hier dieses lineare Gleichungssystem J mal lösen, aber ansonsten ist es eine expedite Darstellung für die KJs. Und ja, wo jetzt dann der Haken ist an der ganzen Sache, okay, was ist mit der Konsistenz, Konvergenzgeschwindigkeit von der Methode, die wird diese ganze Vereinfachung, die wir gemacht haben, die werden natürlich irgendwo Auswirkungen haben. Und gut, da hat man jetzt dann zumindest nochmal diesen zusätzlichen Freiheitsgrad in den DJLs, um da irgendwie trotzdem noch eine Konsistenz oder eine Konvergenz zu erzwingen. Okay. So, ja, beweisen jetzt zuerst mal diesen Satz hier. Also wir schauen uns die Testgleichung an und bestimmen die Iterierten mittels unserem linear impliziten Verfahren. Also, die Testgleichung y' ist gleich lambda y, Startwert 1. So, genau, dann ist natürlich erstmal die Jacobi-Matrix gerade. Das ist f von y, dann ist j, was ja gerade die Jacobi-Matrix war von y, einfach gleich lambda. Jetzt setzen wir ein in unsere Formel ein. Was passiert dann? Okay, wir sind jetzt im Eindimensional, das heißt hier die Einheitsmatrix ist einfach eine 1. Minus a. Ah ne, Moment, die Einheitsmatrix hat ja die Dimension der. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist erstmal die. Steht hier eine 1. Ja, doch, genau richtig, weil unser f, also unsere Gleichung, ist eindimensional. 1 minus AJJH mal die Jacobi-Matrix ist in dem Fall einfach Lambda. f auf irgendwas angewendet, ist ja einfach gleich Lambda mal das Argument. Das heißt, wenn wir das Ganze da oben einsetzen, bekommen wir kj ist gleich 1 minus ajj h Lambda hoch minus 1 f von dem ersten Argument ist gleich Lambda mal das erste Argument Lambda yi plus Lambda mal h mal l ist gleich 1 bis j minus 1 ajl plus dl kl minus h, die Jacobi-Matrix ist auch gleich Lambda, minus h Lambda, l ist gleich 1, plus j minus 1, djl hl. So. Das heißt hier, dieser Teil der Summe kürze ich mit der Summe schon mal raus. Und was stehen bleibt, ist gleich 1 minus a j h Lambda hoch minus 1. Lambda yi plus Lambda mal h. AJL KL. Also schon mal gut, die DJLs sind schon mal rausgefallen. Das heißt, es sieht schon mal so aus, es geht schon mal in die richtige Richtung, sage ich mal. Wenn man sich das hier jetzt genau anguckt, also wenn wir jetzt hier mit durchmultiplizieren, können wir es noch ein bisschen anders schreiben. Was steht hier? Dann steht hier 1 minus a jj. H Lambda mal kj. Das hier bringe ich auf die andere Seite. Minus Lambda h. L ist gleich 1 bis j minus 1. Ajl kl ist gleich Lambda yi. Und okay. Das Ganze kann ich, wenn ich hier alle Gleichungen untereinander schreibe, in so eine Matrix packen, weil ich hier immer mit diesen K, S bzw. KJ durchmultipliziere. Was steht in der allerersten Gleichung? Würde stehen, also für J ist gleich 1, steht hier A minus A11 H Lambda. Für J ist gleich 1 ist die Summe da hinten leer. Das heißt Nullen. Mal unser k1 bis kj ist gleich Lambda yi. Also auf der rechten Seite steht ja immer Lambda yi. Beim zweiten Summanden passiert schon ein bisschen mehr. Da steht hier, habe ich zumindest mal ein a21 mal k1, also minus Lambda h a21 mal k1 und da auf der Diagonalen steht dann entsprechend a1 minus a22 h Lambda und danach 0. Und so geht es halt so weiter bis 1 minus hss h Lambda. Also insbesondere erkennen wir hier einfach unsere Matrix, Einheitsmatrix minus diese Matrix a mal Lambda h wieder. Also, angenommen, wir wählen jetzt unser H so klein, dass das hier als Matrix invertierbar ist. Das wird gelten für H ist gleich klein genug, weil das ja wieder einfach nur so eine Störung der Identität ist. Also für H klein genug. Haben wir damit dann unsere Ks bestimmt als K ist gleich Einheitsmatrix minus a h Lambda hoch minus 1 mal Lambda yi mal Lambda, oder hier schreiben wir es so, wie es im Skript steht, Lambda yi mal den 1 Vektor. Das ist gerade das Gleichungssystem da hinten, hat in die Matrix gepackt. So, und das sieht ja jetzt auch schon wirklich nach bis der Stabilitätsfunktion ähnlich. Jetzt setzen wir ein, yi plus 1 ist gleich yi plus h, dieses gewichtete Mittel aus den Ks. Und setzen wir ein und klammern wir aus. H, BT war ja Lambda, die YX klammere ich aus. Einheitsmatrix minus A mal H Lambda minus 1 mal den 1-Vektor mal YI. Genau, und das hier ist gerade die Stabilitätsfunktion angewandt auf H Lambda. Also war ich R H Lambda YI. Und wenn ich das jetzt weiter iteriere, das kann ich I mal machen, dann bin ich bei R H Lambda hoch I und Y0 ist ja gerade gleich 1 mal 1. Damit ist das gezeigt. Ja, und wie gesagt, also um mich nochmal zu wiederholen, der Grund ist einfach der, dass das Newton-Verfahren eben auf diese lineare Testgleichung angewandt mir die exakte Lösung gibt. Okay. So, also jetzt wäre das geklärt, diese Stabilitätseigenschaften, die übertragen sich mit der Konsistenz, werden wir uns zumindest mal an einem Beispiel anschauen, wie man das Ganze konstruieren kann, beziehungsweise wie man überprüft, ob ein gegebenes Verfahren die Konsistenzordnung hat. Das kennt ihr sowieso. Schauen wir uns aber jetzt zunächst mal zwei, drei Beispiele an. So, also Beispiel 1,36. Zunächst mal das implizite Euler-Verfahren. Wissen wir, ist L-stabil und ist gegeben durch das Butcher-Tableau wie folgt, 1, 1, 1. Ja. Wie sieht dazu unser linear implizites Verfahren aus? Schauen wir nach. S ist gleich 1, das heißt, wir bestimmen ein K. I minus A mal H mal J hoch minus 1. A ist gleich 1, also I minus H mal J hoch minus 1 mal F von YI. Diese ganzen Summanden da hinten verschwinden. Für S ist gleich 1. Das heißt, was bleibt übrig? Also das linear implizite Verfahren sieht dann wie folgt aus. Klar, wie YI plus 1 ist gleich YI plus H. B ist gleich 1. A mal K und K ist eben gleich Einheitsmatrix minus HF' YI hoch minus 1 mal F von YI. Wie sieht es beim linear impliziten Verfahren aus? Linear impliziten Mittelpunktverfahren. Das ist auch ein einstufiges Verfahren mit dem folgenden Tableau: 1/2, 1/2, 1. Und wie sieht hier K aus? Das ist dann entsprechend gleich Einheitsmatrix minus AJJ, also 1/2 mal Jacobi-Matrix. Ich sehe überhaupt, ja, habe ich den geschrieben? Noch minus 1 mal F von Y. So, also diese beiden Verfahren. Diese linear impliziten Verfahren erben einfach die Stabilitätseigenschaften von den zugehörigen Runge-Kutta-Verfahren. Jetzt hier noch ein weiteres Beispiel, was nicht so einfach ist. Das ODE 1.2.3.S, also eins von den in MATLAB implementierten Verfahren, standardmäßig implementierten Verfahren. Und das ist so diese Kombination von einem zweistufigen und dreistufigen Verfahren. Also ich weiß, es gab nicht viele Abgaben bei dem Zettel, hat jemand sich den trotzdem angeguckt, insbesondere die letzte Programmieraufgabe. Da war ja so ein Beispiel, also was man, um natürlich auch effizienter zu werden, ist es sinnvoll, die Schrittweite auch nicht zu klein zu wählen. Also wir wissen, okay, je kleiner die Schrittweite, dann konvergieren wir, aber wenn wir die winzig klein wählen, dann haben wir natürlich auch einen riesigen Aufwand. Und wenn man dann irgendwie eine Differentialgleichung denkt, in der irgendwie in einem gewissen Zeitintervall nicht viel passiert, dann wäre es sinnvoll oder zumindest erwünschenswert, in diesem Zeitintervall auch eine große Schrittweite zu wählen, um einfach Zeit zu sparen. Und da hat man sich überlegt, okay, man baut irgendwie ein bisschen so ein Kontrollverfahren ein. In jedem Schritt, also ich wähle die Schrittweite nicht am Anfang fest, sondern ich wähle die Variable. Und zwar nach folgender Regel. In jedem Schritt verwende ich zwei Runge-Kutta-Verfahren parallel, die sich aber ergänzen. Also die, sage ich mal, dieselbe Matrix A haben, denselben Vektor C haben. Das heißt, diese ganzen KJs kann ich parallel für beide bestimmen, aber unterschiedliche gewichtete Mittel bilden am Ende. Also beim Ende vom Runge-Kutta-Verfahren mache ich ja immer diesen Schritt yi plus h mal b mal k. Also dieser k ist im Allgemeinen ein Vektor mit jeweils entsprechend der Anzahl der Stufen in meinem Verfahren. Und hier kann ich, sage ich mal, ohne meinen Aufwand groß zu erhöhen, zwei verschiedene Vektoren b einfach verwenden. Ein Vektor b, der zu einem, sag ich mal, zu einem Verfahren mit Exaktheitsgrad p gehört, und ein Vektor b, der zu einem Verfahren mit Exaktheitsgrad p plus 1 gehört. Also eins von diesen Verfahren ist besser als das andere. Und wenn ich dann mir das so überlege, okay, dieses bessere Verfahren sehe ich als meine exakte Lösung an, und in jedem Schritt bestimme ich den Unterschied von den beiden Verfahren. Und wenn dieser Unterschied sehr klein ist, dann sage ich, okay, mein H kann ich ruhig noch größer wählen. Also nach jedem Schritt schaue ich mir dann den Unterschied an zwischen meinen beiden Verfahren, und falls die sehr gut übereinstimmen, dann sage ich, okay, ich kann ein größeres H wählen. Dann passiert nicht viel in der Differentialgleichung. Das Verfahren mit der schlechteren Konsistenzordnung gibt mir anscheinend auch eine gute Approximation. Also kann ich hier im nächsten Schritt ein bisschen großzügiger sein. Also das werden wir in der Übung noch mal ein bisschen genauer besprechen. Das ist jetzt nicht irgendwie mathematisch streng formuliert. Das hat sich halt irgendwie so herausgebildet. Also ich kenne mich mit diesem Verfahren so großartig auch nicht weiter aus. Aber es ist zumindest, sage ich mal, einleuchtend irgendwie sinnvoll zu sagen, okay, das ist irgendwie auch ein Parameter, an dem es sich lohnt, ein bisschen zu spielen an diesem H. Weil immer größere Konsistenzordnung zu fordern, ist ja irgendwo auch nicht mehr praktisch zielführend, weil diese Konsistenzordnung, die ist ja immer irgendwie so ein asymptotisches Verhalten, wo irgendwelche Konstanten noch davor stehen. Und wenn jetzt, sage ich mal, bei praktischen Anwendungen die Konstanten riesengroß werden, dann sehe ich dieses Plus in der Konsistenzordnung erst für sehr, sehr kleine H, die vielleicht überhaupt nicht realistisch sind, zu bestimmen, zu verwenden. Also ich schreibe jetzt erstmal so in dieses Verfahren ODE23S an. Also es ist eine Kombination aus einem zwei- und dreistufigen Verfahren. Dementsprechend werden maximal drei KJs bestimmt. K1 ist von dieser Form, K2 ist von dieser Form. Oh, was schreibe ich denn hier? Yi plus a halbe K1. A halbe JK1. Und K3 ist das sind meine Gewichte, die ich mir bestimme. Und dann habe ich einmal mein eines Verfahren. Sagt, okay, ich nehme yi plus h mal k2. Zweistufiges Verfahren. Und meine zweite Lösung, oh, ich hatte es y hut genannt, schreibe ich als y plus h durch 6. So. Okay, j ist wieder die Jacobi-Matrix. Und das sind halt die Konstantenformen zugehörigen Verfahren. 4 plus Wurzel 2 durch 2 plus Wurzel 2 und D32. So, also noch mal kurz zusammengefasst, wie es jetzt implementiert wird. Ich verwende für diese Verfahren, für diese beiden Verfahren, also hier berechne ich ja sozusagen zwei Lösungen. Für das eine kommt hier bis K2 vor, das heißt ein zweistufiges Verfahren, für das andere bis K3. Und ich habe halt die Verfahren so miteinander gekoppelt, dass ich dieselben Stützstellen und dieselben Matrix A verwende. Dementsprechend kann ich diese K1 bis K3 simultan berechnen. Und der einzige Unterschied, wo ich sozusagen einen Mehraufwand habe, im Vergleich, wenn ich nur eins nehme, ist, dass ich hier am Ende halt zwei Lösungen bestimme. Aber das, sag ich mal, der Aufwand ist verschwindend gering. Da addiere ich ja wirklich einfach nur noch hier hinten. Ich multipliziere mit diesem, hier steckt irgendwie der Gewichtungsvektor B. Von diesem Hutverfahren wäre zum Beispiel 1, 4, 1. Und der Gewichtungsvektor von dem normalen Verfahren ohne Hut wäre 0, 1. Das heißt, ich habe dadurch so eine Kontrollfunktion eingebaut, die mir nicht wirklich mehr, viel mehr Aufwand macht, aber indem ich halt irgendwie eventuell so eine Aussage treffen kann, okay, wie gut war jetzt meine Schrittweite. Wenn diese beiden Lösungen wirklich fast miteinander übereinstimmen, dann kann ich sagen, okay, mein H kann ich größer wählen, damit ich will sozusagen hier diese höhere Konsistenzordnung auch wirklich ausreizen. Und ja, also sehen wir dann auf dem Übungsblatt nochmal, wie das dann jetzt konkret, wie dann die Toleranz, dieser Unterschied zwischen diesen beiden Lösungen in die Schrittweitenregelung eingeht. Und so weiter, ja. Also das ist jetzt einer dieser Standardlöser. Der, haben wir jetzt hier gar nicht, was der für Stabilitätseigenschaften hat, sehen wir jetzt hier nicht. Okay, jetzt sind erstmal Fragen soweit, sonst wische ich jetzt gleich die Tafel. Okay, also hier werden wir jetzt auch nochmal jetzt gleich zu diesem Verfahren bestimmen, okay, wie sieht es mit der Konsistenzordnung aus? Also das läuft genauso ab, wie ihr es bei den normalen Runge-Kutta-Verfahren gemacht habt, indem ihr einfach Taylor entwickelt. Aber dazu kommen wir jetzt gleich. Obwohl, dann ist jetzt eigentlich ein guter Punkt für eine Pause. Ihr macht immer 15 Minuten Pause, also bis 9 nach, nehmt ihr es so genau. Oder? Also spätestens 10 nach machen wir weiter. Gut, also dann machen wir weiter. Was haben wir bis jetzt gesehen? Also diese Verfahren funktionieren, diese Stabilitätseigenschaften übertragen sich und die Frage, die offen ist, okay, wie ist es mit der Konsistenz bzw. Konvergenz? Und also ihr habt das ja schon gesehen, wie man irgendwie in so einem größeren Satz, dass Forderung an die Konsistenz geht einher mit Bedingungen an diese Parameter, die mein Runge-Kutta-Verfahren bzw. ein linear-implizites Verfahren definieren. Und ja, also je mehr Stufen ich zulasse, also je mehr Zwischenstufe ich mache, desto höhere Konsistenz- und Konvergenzordnung kann ich bekommen. Und wir zeigen jetzt hier einmal exemplarisch an diesem ODE23S, an diesem Algorithmus, einmal nochmal exemplarisch, okay, wie macht man so eine Analyse, also jetzt nicht mal, wie man ein Verfahren konstruiert, sondern gegeben einem Verfahren, wie kann man die Konsistenzordnung davon bestimmen. Und ja, also wie es halt in der Numerik eigentlich immer ist, zeigt man das mit, schaut man sich die Taylor-Entwicklung an, was passiert in einem Schritt, vergleicht dann die Taylor-Entwicklung, also beim Taylor-Entwicklung entwickle ich ja ein Polynom und bei einer Konsistenzordnung vergleichen wir auch immer mit einem Polynom. Also wir vergleichen immer mit h hoch irgendeiner Potenz. Und und das Ganze wie immer unter dieser Generalvorsetzung, dass alles beschränkt ist, alle Ableitungen, was man will. Also in dieser, die jetzt hier für die Beweise nötigen relativ starken Voraussetzungen. die aber umgangen, sag ich mal, umgangen werden kann, wenn wir schon ein bisschen mehr wissen, wenn wir wissen, dass das Problem eine Lösung hat. Also das würde ich mir auch ruhig, ich könnte mir vorstellen, dass dazu in der mündlichen Prüfung auf jeden Fall was drankommen wird, irgendwann mal zu der Frage, weil ja alles, was ihr zeigt, oder ein großer Teil, zumindest in diesem Abschnitt über die Einschrittmethoden, wird gezeigt, modulo diese Einschränkungen, okay, diese Generalvoraussetzungen, dass alles beschränkt ist, die aber, wie ihr dann wisst, okay, wie ihr dann sagen könnt, okay, das ist aber doch total unrealistisch. Und dann habt ihr aber diesen Satz, wie ihr das umgehen könnt. Also wenn ihr wisst, dass eine Lösung existiert auf eurem kompakten Intervall, also jetzt, ihr habt euch jetzt, was Existenz und eindeutig Theorie angeht, habt ihr jetzt ja wirklich relativ wenig gemacht, habt einfach gesagt, okay, wir haben kompaktes Intervall, wir haben dieses F, was stetig differenzierbar sogar ist, und dann wisst ihr, okay, es existiert eine eindeutige Lösung mit Picard, ah nee, die muss noch Lipschitz stetig sein. Dann habt ihr eure eindeutige Lösung mit Picard-Lindelöf und gut, was habt ihr dann aber für eine Lösung? Ihr habt eine Funktion auf diesem kompakten Intervall, eine stetige Funktion, also die Lösung ist dann auch stetig auf diesem kompakten Intervall. Okay, die wird niemals euren ganzen Phasenraum ablaufen können. Das heißt dann, durch dieses Abschneiderargument bekommt ihr dann eure Aussage auch für allgemeine F, indem es halt zurückführt auf diesen anderen Fall. Okay, aber nichts mehr dazu, als einfach nur, sage ich mal, von mir so spontaner Tipp, dass ich glaube, dass das sich gut für eine Frage in der mündlichen Prüfung eignet. Und ist auch relativ dankbar dann. Okay, aber jetzt zurück zum Thema. Wir zeigen jetzt einmal von diesem ODE 2.3S. Den habe ich jetzt leider weggewischt. Ich schreibe ihn nochmal an. Weil anhand dem wollen wir nochmal so eine Analyse durchführen. Also wir haben hier unsere drei Ks. I minus A HJ hoch minus 1 f von y i k2 ist gleich i minus a hj hoch minus 1 f von y i plus h halbe k1 minus a hj k1 und k3 i minus okay, K3 schreibe ich jetzt gar nicht mehr hin, weil wir die Konvergenzanalyse sowieso nur für die Konsistenzanalyse nur für yi plus 1 machen. Für y ohne Hut, yi plus h. Okay, also wir schauen uns jetzt einfach dieses eine Verfahren, diesen einen Teil von diesem Verfahren an, dass das y bestimmt. Also für das y Hut würde es genauso gehen, ist aber natürlich entsprechend komplizierter, weil wir mehr Ableitung bestimmen müssen, mehr Gleichung haben. Und ja. Das macht dann irgendwann ja, keinen Spaß mehr, wie man es nennen möchte. So, und also was war Konsistenz? Konsistenz war, okay, was macht mein Verfahren in einem Schritt, wenn ich exakte Daten zur Verfügung habe im ersten Schritt, wenn ich von exakten Daten ausgehe. In dem Fall ist es dann äquivalent zur Konvergenz, aber schreiben wir es mal hin. Also, zunächst einmal, wie sieht diese Jacobi-Matrix, wie sieht diese Matrix aus? Oder die, beziehungsweise wir schreiben nochmal unsere Norm hin. AHJ hoch minus 1. Wir haben gesagt, das hatten wir vorhin bestimmt, das war kleiner gleich 1 durch 1 minus, okay, A. A haben wir ja hier spezifiziert als ist gleich 1 durch 2 plus Wurzel 2. Also A ist größer 0. Das heißt, das ist 1 minus A, A und die so, jetzt in der kleinen O-Schreibweise ist es nichts anderes als 1 plus OH. Also jetzt natürlich wieder nach Generalvoraussetzung haben wir diese uniforme Schranke an unsere Operatornorm der Jacobi-Matrix. Das heißt, es ist 1 durch 1 plus OH und ist in dementsprechend selber beschränkt. Weil H, also H lassen wir ja gegen 0 laufen, das heißt 1 plus OH für H klein wird irgendwie nah an 1 sein. Warum habe ich überhaupt das Mikrofon angemacht?
Ja, läuft.
Läuft, okay, gut. So. Also alles für kleine h. Wir wollen uns auch die Ordnung für kleine h angucken. So, jetzt schauen wir uns erstmal an unsere exakte Lösung. Yxi plus 1 wird ja gerade sein, yi. Also wir gehen ja aus, dass wir von einem exakten Wert starten. Plus jetzt, wir wollen zeigen, dass das ganz... Dass das Ganze, Mensch, das habe ich auch vergessen. Also, die Methode zur Berechnung von y hat Konsistenzordnung 2. Ist ein Satz. Also wir wollen Konsistenzordnung 2 zeigen. Das heißt, wir müssen tailern bis zur zweiten Ordnung und dann die Koeffizienten des führenden und der Leading-Ordner und der zweiten Ordner vergleichen. Und wenn die übereinstimmen, dann wissen wir, okay, wir haben Konsistenzordnung 2 mindestens. So, das heißt, wir entwickeln hier unsere Lösung bis zur zweiten Ordnung und nach Übungsaufgabe 3.3 ist es nichts anderes als yi plus hf. Also das können wir einfach alles mit Hilfe der f und seinen Ableitungen darstellen. Yi plus hf, zweite Ordnung mit einem 1/2, h Quadrat, f Strich f. Also f' und f, das heißt, das ist gleich f von yi, das ist f' von yi. Und alles, was danach kommt, hat Ordnung h auch 3. Und ja, jetzt wollen wir zeigen, okay, wie sieht es bei unserer Lösung aus? Wenn wir das entwickeln, bekommen wir hier dieselben Vorfaktoren von h und von h². So, dann setzen wir einfach mal ein. Also wir wissen zunächst einmal, K1, ja, da schauen wir uns erstmal an. Unsere Lösung yi plus 1 ist gleich yi plus h mal K2. Wir wollen hier das bis zur zweiten Ordnung entwickeln. Das heißt, wir müssen K2 bis zur ersten Ordnung entwickeln, weil das danach noch mit einem h multipliziert wird. So, und K2 bis zur ersten Ordnung, in K2 geht 1 K1, aber K1 geht immer ein mit einem Vorfaktor H. Das heißt, K1, um letzten Endes yi plus 1 bis zur zweiten Ordnung entwickeln zu können, müssen wir K2 bis zur ersten Ordnung entwickeln und K1 dementsprechend nur bis 0. Ordnung, weil es ja sowieso hier mit einem H durchmultipliziert wird und am Ende nochmal mit einem H. Das heißt, wir brauchen von K1 nur die 0. Ordnung. Von K2 brauchen wir die erste Ordnung und das beide setzen wir dann hier unten ein und bekommen die zweite Ordnung von yi plus 1. So, also wenn wir jetzt hier K1 einsetzen, einfach erstmal K1 hinschreiben. Hi minus hj hoch minus 1 von f. Das hier, haben wir hier schon angemerkt, ist einfach gerade gleich O1. Das heißt, wir wissen, unser K1 ist schon als erstes schon mal O1 beschränkt. Jetzt können wir das hier von links durchmultiplizieren mit dieser Matrix und können irgendwie ein bisschen feiner unser K1 entwickeln. Also wir wissen, es ist beschränkt, aber wir wissen natürlich noch nicht exakt die nullte Ordnung. Dafür müssen wir es zur ersten Ordnung entwickeln. Also das Ganze ist ja äquivalent zu K1 plus AHJ K1 ist gleich F. Also K1 ist gleich F minus AHJ K1. Jetzt haben wir hier das K1 mit einem H davor. Wir wissen, dass K1 Ordnung O1 hat. Das heißt, das hier ist K1 ist gleich F plus O von H. Von K1 brauchen wir nur die nullte Ordnung. Genau. Also wie gesagt, immer alles damit, okay, dieses J, Moment, das J ist ja F' hier. Nee, J ist J. Genau, J ist ja diese, ich glaube, J ist gleich F, aber es kürzt sich sowieso aus. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt hier K1 bis zur nullten Ordnung entwickelt. In nullter Ordnung ist K1 gleich, einfach gleich F, also sagt dann natürlich auch die Anschauung. Ich gehe ja maximal statt A. Oh, das hat noch so, K2 müssen wir bis zur ersten Ordnung entwickeln und hier gehen wir wieder genauso vor. Wir wissen, K2 ist gleich I minus A HJ hoch minus 1 F von YI plus H halbe K1 minus A HJ K1. So, das hier ist Ordnung 1. Also das ist O1 damit beschränkt. Das hier hinten ist sogar O von H. Es geht so, ist sogar insbesondere O1. Und das hier ist auch O von 1. Hier steckt zwar nochmal ein H drin, aber wir wissen ja, dass F uniform beschränkt ist nach unserer Generalvoraussetzung. Das heißt, dieses H hier sehen wir gar nicht. Das heißt, das hier ist auch O1. Und damit ist das Ganze O1. Zunächst einmal. Und jetzt machen wir das gleiche Spiel wieder oben. Wir multiplizieren K2 von links hier mit durch und bekommen K2 ist gleich, jetzt haben wir dieses F von YI plus H halbe. Ich gehe mal auf eine neue Tafel. Also K2 ist gleich F von YI plus H halbe K1. Minus A H J K1 und hier steht ja dann noch von dem Term ein Minus A H J. Ich glaube, ich habe hier oben einen Fehler gemacht. Ich meine, es ist egal, aber weil die Ordnung schmeiße ich ja sowieso weg, den Vorfaktor. Okay, K2 ist gleich das, Minus A H J K1. Auf der Seite steht auch noch ein Minus AHJ K2. Bringe ich das auf die andere Seite, steht hier Plus AHJ K2. Ja. Das will ich bis zur ersten Ordnung entwickeln. Jetzt entwickle ich diesen Term hier. Das ist gleich F von YI plus H halbe F' K1. Das ist Taylor-Entwicklung von F um YI bis zur ersten Ordnung plus O von H Quadrat minus A H J K1. Hier kann ich jetzt wieder K1 einsetzen, ist gleich minus A H J K1 war gleich F plus O H minus A H J F minus A H J mal O von H plus K2, haben wir ja hier gesagt, ist gleich O von 1. Wo habe ich das gesagt? Hier. K2 ist O von 1. Das heißt hier plus A H J O von 1. So, jetzt können wir sortieren. F von YI. Jetzt die Terme erster Ordnung sind gleich plus H mal ein halber F' K1 minus AJF Zeichen hier. Okay, da war ich jetzt ein bisschen voreilig, weil hier habe ich jetzt schon das O1 reingesteckt, aber ich habe hier erst noch das H. Okay, ich schreibe erstmal hin, das war plus HHJ K2. Genau, wir müssen jetzt aber K2 in erster Ordnung, aus dieser Gleichung folgt, so, aus dieser Gleichung hier, folgt zumindest schon mal, das ist gleich F von YI Und dann alles, was danach kommt, ist mindestens Ordnung von OH plus OH. So. So, das heißt, wenn ich jetzt hier unten weitermache, dann weiß ich, dass das hier hinten AHJ K2 ist Ordnung F von YI plus OH. Das heißt, das ist AHJF plus AHJ plus OH. Also wir machen es mal ein bisschen ordentlicher. Hier das plus H lasse ich erstmal weg. Minus AJFH. Das minus AHOH ist wieder groß O von H Quadrat. Und plus AHJK2 ist gleich plus AHJF von YI, also F, plus AHJ groß O von H. Also auch Ordnung groß O von H Quadrat. Ich mache es gleich nochmal. Also plus O von H Quadrat. Warte, das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen verwirrend. Oder ist es, wenn sie es einfach Taylor entwickeln? Ich glaube, wenn die Physiker können es nochmal immer. Ist gut. Also es ist halt hier, sag ich mal, ein bisschen verwirrend. Ich muss immer die Gleichung mehrmals verwenden und iterieren und ineinander einsetzen. Also hier, wenn ich mein K2 erstmal so mit meinem K2 gestartet bin, dann lese ich ab, okay, mein K2 ist O von 1. Dann iteriere ich K2 einmal, also ich schmeiße einfach einmal auf K2 I minus AHJ drauf, bekomme K2 ist gleich das hier. Und genau, und dann sehe ich, jetzt kann ich, wenn ich das hier Taylor entwickle, f von yi plus irgendwas mit h, das hier hinten Taylor entwickle, dann bleibt das da hinten erstmal nochmal stehen, weil über k2 weiß ich bis jetzt ja nur, dass es o von 1 ist, ich will aber eine Ordnung mehr haben. Jetzt sehe ich aber, hier steht k2 ist gleich das Ganze hier, f führende Ordnung plus irgendwas mit h, irgendwas mit h Quadrat, irgendwas mit h, irgendwas mit h Quadrat, irgendwas mit h, also f von yi plus groß O von h. Und das setze ich jetzt sozusagen hier nochmal ein, in dieses k2 da hinten und sehe dann, okay, nochmal mit einem h durchmultipliziert, ist es h von f plus h mal O von h, also O von h Quadrat. Und das hier hinten war ja eh schon O von h Quadrat, weil ich das hier bis zur ersten Ordnung entwickelt habe und das war diese Entwicklung von K1. Das heißt, letzten Endes steht das hier da und dieser Teil hier, der kürzt sich gerade raus. Also f von, jetzt schreibe ich hier schon teilweise wieder f von yi, f plus h halbe f Strich. Jetzt habe ich hier K1 hingeschrieben. Genau, K1 war auch f plus o von h, also das ist gleich f plus oh. Im Skript steht es ordentlicher. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, am Ende bekomme ich diese Entwicklung für k2 bis zur ersten Ordnung. Bis zur ersten Ordnung habe ich auch gebraucht. So, jetzt setze ich ein, yi plus 1 ist gleich yi. Plus h mal k ist gleich yi plus f mal h plus h Quadrat halbe f Strich f plus groß O von h hoch 3. Und wenn wir das vergleichen mit unserer exakten Lösung, yi plus h f plus 1 halb h Quadrat f Strich f, dann sehen wir also, okay, das stimmt überein. Also wollte man jetzt noch auf höhere Ordnung prüfen, dann müsste man halt einfach immer diese Gleichung, die man hier hat, weiter iterieren. Also dann müsste ich halt hier, wenn ich K1 nicht nur bis, wenn ich bei K1 die erste Ordnung noch exakt berechnen möchte, dann fange ich an, hier K1 ist gleich I minus AHJ, I hoch minus 1, F ist gleich O von 1. Dann mache ich das, was wir gemacht haben, habe F plus O von H. Dann kann ich aber das ja wieder da oben einsetzen. Also ich kann sozusagen das nochmal auf K1 anwenden. dann bekomme ich eine Ordnung mehr und so kann ich das beliebig oft weitermachen. Muss dann natürlich in ganzen anderen Gleichungen auch noch machen. Okay, gibt es da jetzt noch Fragen zu? Also damit wären jetzt auch diese linear impliziten Methoden abgeschlossen. Und was ihr sozusagen aus diesem Abschnitt mitnehmen sollt, ist halt der, also wenn ihr diese allgemeine Runge-Kutta Theorie habt, okay, ihr könnt irgendwie, wenn ihr geschickt eure Matrizen A und diesen Vektor B wählt und den Vektor C, könnt ihr euch diese Lösungsmethoden konstruieren, die, wenn ihr entsprechende Bedingungen an die Koeffizienten stellt und genügend viele Schritte macht, also genügend viele Stufen, sagt man, genügend viele Stufen macht, beliebig hohe Konsistenzordnung theoretisch haben könnt. Das habt ihr in der Vorlesung jetzt nicht gesehen, ihr habt es beispielhaft gesehen an kleinen, an noch übersichtlichen Beispielen, wie man es machen kann. Dann habt ihr diesen Einsatz, okay, es ist aber so, dass diese Konvergenz jetzt nicht unbedingt alles ist, also zumindest diese Konvergenz, die gilt ja sowieso nur für h gegen 0. Ihr wollt aber teilweise auch schon für endliche h irgendwie, dass eure Lösung qualitativ richtiges Verhalten zeigt. Zum Beispiel, wenn ihr euch an irgendwelche Konzentrationen oder Populationsgrößen, die wirklich immer positiv sind, dann wollt ihr nicht, dass die auf einmal negativ werden. Oder wenn ihr irgendwie so eine Energieerhaltung drin habt bei irgendwelchen harmonischen Oszillatoren, dann wollt ihr irgendwie diese so eine Stabilität haben. Und das Ganze wurde halt formalisiert mit Hilfe, dass ihr sagt, okay, ihr testet euer Verfahren auf einer ganz einfachen Gleichung, dieser Testgleichung. Dieses y' ist gleich lambda y. Was macht euer Verfahren auf dieser Gleichung? Das lässt sich alles wunderbar durch diese Stabilitätsfunktion beschreiben. Und über diese Stabilitätsfunktion, die alles über eure Iterierten sagt, also was eure Methode macht, bekommt ihr dann genau raus, was habt ihr für qualitative Verhalten. Also nehmt eure Lösung ab, der Norm nach, oder also diese Sachen lassen sich damit fassen. Und okay, wo kam diese Testgleichung her? Das war halt einfach auch wieder Taylor-Entwicklung. Also eure Funktion, wenn ihr nur ein ganz kleines Stück geht, dann entwickelt ihr die Taylor, ist die Funktion ungefähr linear und daraus habt ihr diese Gleichung abgeleitet. Das sind ja einfach nur diese linearen Gleichungen. Und da habt ihr halt gesehen, okay, diese Stabilitätsbedingungen, die werden eure expliziten Methoden, die ihr gerne benutzen würdet, nicht erfüllen. Also das Gute an den expliziten Methoden ist, man kann sie sehr einfach implementieren. Ihr müsst keine Gleichungssysteme lösen, ihr müsst einfach nur irgendwie multiplizieren und aufsummieren, grob gesagt. Aber halt mit dem Malus, okay, also der große Malus. Einerseits war es mit der Konsistenzordnung, dass die irgendwie begrenzt war, dieses bei den impliziten Methoden auch. Das ist aber nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist wirklich, okay, diese Stabilitäten, die ihr euch definiert, die werden eure expliziten Verfahren nicht erfüllen, das habt ihr bewiesen. Und okay, dann war der Ansatz, okay, wir kommen um die impliziten Methoden nicht drum rum. Wir wollen aber jetzt nicht irgendwie große nichtlineare Gleichungssysteme lösen, weil das natürlich auch sehr, sehr aufwendig wird. Und da war dann halt sozusagen dieser Kompromiss, wir linearisieren das Ganze, wir machen einen Taylor-Schritt, wir probieren an so vielen Stellen wie möglich irgendwie es so einfach wie möglich zu machen, wir machen es implizit, aber nur so viel, wie es halt gerade sein muss, machen einen Schritt vom Newton-Verfahren und sehen dann, okay, dadurch, dass das Newton-Verfahren eben genau die Nullstellenberechnung von der linearen Approximation der Funktion ist, bekommt ihr halt diese Aussage, okay, diese ganzen Stabilitäten, das Verhalten auf der Testgleichung, das überträgt sich komplett. Das heißt, ihr habt diese ganze Stabilität gerettet, habt aber trotzdem irgendwie schöne Formeln für euer Programm, was ihr schreiben wollt, indem ihr das im Prinzip explizit ist, diese Implizität, die geht natürlich nicht verloren. Das ist kein Runge-Kutta-Verfahren mehr, weil ihr diese Matrix, die Matrix invertieren muss. Das ist aber ein lineares Gleichungssystem, was invertiert werden muss. Und das ist irgendwie, da hat man viel mehr in der Hand als bei nichtlinear. Also ich meine, nichtlinear kreist immer beliebig kompliziert. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich eh schon oft in der Mathematik gesehen. Sobald irgendwas linear ist, okay, da gibt es irgendwie Lösungen. Lineare, partielle, Differentialgleichung, okay, da gibt es Lösungsmethoden. Nichtlinear, partiell, genauso in der Wahrscheinlichkeitstheorie. Also diese ganzen lineare Theorie mit Unabhängigkeit funktioniert alles wunderbar. Sobald alles unabhängig ist, dann wird irgendwie nur noch getrickst, da gibt es diese einheitliche Lösung nicht. Ja, also irgendwie das solltet ihr hier auf jeden Fall draus mitnehmen, weil also ich habe die Vorlesung selber nicht gehört, ich komme eigentlich nicht aus der Numerik, aber so wie ich mir vorstellen könnte, da zu linear impliziten Methoden wird da bestimmt was fragen, weil das ist immer was, wo dann wirklich die Theorie, sage ich mal, irgendwie noch in die Praxis gebracht werden soll und da Das ist eigentlich auch so das Ding vom Horror. Also er macht nicht einfach nur Theorie, dass überhaupt keine Anwendung hat, sondern er will immer irgendwie was dahinter haben, okay, was kann man damit machen? Und so ein ganz allgemeines, implizites Runge-Kutta-Verfahren, da hat eigentlich keiner was von, weil das, ja, nichtlineare Gleichungssysteme lösen und dann in hohen Dimensionen. Das heißt, das würde ich mir auf jeden Fall irgendwie im Kopf behalten. Ja, okay, muss eigentlich jetzt schon noch irgendwie was weitermachen. Dieses Thema Einschrittmethoden ist damit jetzt erstmal abgeschlossen. Und okay, jetzt kann man sich überlegen, was ist jetzt bei diesen ganzen Runge-Kutta-Verfahren schön und gut, was ist jetzt auch noch so ein Nachteil, den man sieht, zumindest bei den Anwendungen, die man meistens im Kopf hat. Also denkt daran, oder denken Sie daran, eigentlich muss ich Sie ja siezen. Ihr habt hochdimensionale Gleichungssysteme und das heißt, jede Funktionsauswertung von f ist irgendwie kostet auch sehr viel Rechenzeit. Also ihr wollt bei diesem Runge-Kutta-Verfahren, da habt ihr eure Iteration, wo ihr natürlich die Funktionswerte ausrechnet, aber ihr müsst auch immer in den Zwischenstellen auch alle möglichen Funktionswerte ausbestimmen. Das heißt, es wäre irgendwie wünschenswert, dass man möglichst viele Funktionsauswertungen, die man schon berechnet hat, in der Zukunft weiterverwenden kann. Also wenn ihr euch vorstellt, wenn Sie euch erinnert, im Runge-Kutta-Verfahren, in jedem einzelnen Schritt rechnet ihr nochmal diese S-Stufen eure Funktionsauswertung aus. Und es wäre irgendwie wünschenswert, wenn man die Funktionsauswertung nicht da berechnen muss, sondern irgendwie welche, die man schon berechnet hat, benutzen kann. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Skizze zeichnen soll, ihr habt jetzt hier euer XI, hier ist euer XI plus 1. Im klassischen Runge-Kutta-Verfahren habt ihr dann hier irgendwo eure Zwischenstellen, wo ihr eure Funktion ausrechnet, um dieses Integral gut zu approximieren. Was ja irgendwie eventuell auch funktionieren könnte, dass ihr, angenommen jetzt wäre euer XI hier, euer XI plus 1 hier und hier ist euer XI minus 1, was weiß ich, bis hier hinten irgendwo euer X0. Und vielleicht ist es ja auch möglich, die Werte hier vorne zu benutzen, um hier vorne um das Integral über diesen Bereich zu bestimmen. Also man sieht direkt irgendwie die Problematik, die auftritt. Okay, meine Funktion kann natürlich hier irgendwas machen. Und also an sich, gut, ihr wisst, ihr nehmt Stetigkeit und Differenzierbarkeit und solche Sachen voraus. Deswegen hat man so die Hoffnung, okay, wenn ich meine Funktion gut kenne, davor viele Ableitungen kenne, dann kann ich sie vielleicht gut voraussagen. Aber an sich, für ganz allgemeine Funktionen, die kann ja hier das machen. Und dann auf einmal fängst du sowas an, und das weiß man ja nicht. Aber der Vorteil wäre, wenn ihr diese Funktionsauswertung hier benutzt, die müsst ihr sowieso berechnen für euren Algorithmus. Also die habt ihr schon. Ihr würdet euch sparen, diese ganzen Zwischenschritte zu bestimmen. Und das ist genau, was bei den Mehrschrittverfahren halt gemacht wird. Also ja, also es kommt jetzt hier in der Vorlesung sehr kurz, diese Mehrschrittverfahren. Auch unter erstmal sehr einfachen Voraussetzungen. Also angenommen, ihr habt so ein äquidistantes Gitter im R, also jetzt auch einfach mal erstmal in R, dann ist die Idee in einem M-Schrittverfahren, verwendet ihr, sage ich mal, yi minus m plus 1 bis yi, also verwende yi m plus 1 bis yi für die Bestimmung von yi plus 1. In eurem jetzigen Fall habt ihr immer nur yi verwendet. Also ist natürlich auch irgendwie naheliegend, wenn ihr euch überlegt, okay, es ist alles irgendwie gedächtnislos zu dem Zeitpunkt, wie diese Markov-Ketten aus der Wahrscheinlichkeitstheorie, zum jetzigen Zeitpunkt ist alles beschrieben, wie es weitergeht. Und das wird sich in der Funktion immer packen können. Aber es wäre natürlich trotzdem schön zu wissen, was ist, wenn ich noch mehr von vorher, wenn ich diese Information nicht wegschmeiße, sondern auch benutze, ob ich dann irgendwie andere Sachen machen kann. Und der erste Ansatz, den es so gibt, wenn ihr euch überlegt, okay, was ist euer yi plus 1 erstmal wirklich konkret? Yi plus 1 minus y, also yi plus 1 ist ja gerade nach dem Hauptsatz, sag ich mal, Differential- und Integralrechnung, gerade xi bis xi plus 1 von eurer Funktion f von x, y x, dx. Der Punkt ist natürlich, ihr kennt dieses y nicht. Aber angenommen, ihr würdet jetzt, ihr könnt natürlich sozusagen eine Schätzung abgeben für euer f. Angenommen, ihr würdet euer f gut kennen, dann müsstet ihr einfach nur über euren Schätzung für f integrieren. Und wenn ihr diese ganze Vorgeschichte betrachtet, dann könnt ihr euch natürlich überlegen, okay, ich konstruiere mir daraus irgendein f. Also durch diese Funktionswerte von yi n plus 1 bis yi an den Stellen xi minus n plus 1 bis xi konstruiere ich mir eine Funktion, bei der ich hoffe, dass sie ungefähr f ist. Also wie ist das hier geschrieben? Also die Funktion x wird abgebildet auf f von x, y, x. Ihr wisst ja jetzt, ihr wisst ja nicht gar nichts über die Funktion. Ihr wisst zumindest, ist, ich meine, eigentlich seid ihr natürlich an diesem y, x interessiert. Also die Funktion f kennt ihr, aber kennt euer y von x nicht. Ist bekannt bei f von j ist f von xj yj ist gleich f von xj ungefähr. Also das sind die Werte, die ihr kennt. Ich meine, das ist ja euer Algorithmus, der läuft. Ihr fangt irgendwo an und berechnet euch aus eurem xj immer ein yj. Das heißt, ihr kennt eure Funktion an dieser Stelle. Und ihr könnt dann natürlich probieren, irgendwie zu extrapolieren. Ihr sagt, okay, hier, was ist jetzt, sage ich mal, das Erste, was man versuchen würde? Okay, ich lege irgendwie Polynom durch. Ich weiß, okay, ich habe gesagt, das ist irgendwie stetig und differenzierbar. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Methoden man hat, aber ein Polynom durchzulegen ist erstmal eine Möglichkeit. Also ihr könnt euch zum Beispiel das Polynom durchlegen, was in den Punkten xj genau den Wert f von j in den Punkten x und yj gerade den Wert f von j hat. Und dieses Polynom könnt ihr dann hier einsetzen und integrieren und hoffen, dass das irgendwie gut funktioniert. Der Vorteil wäre, dass ihr keine neuen Funktionsauswertungen braucht. Beim Polynom, also auch wenn ihr wirklich einfache Polynome nehmt, diese Lagrange-Polynome, das sind ja einfach nur Produkte über die Werte, die ihr sowieso schon kennt. Na, und bei diesem Mehrschrittverfahren ist dann halt genau die Hoffnung, okay, ich spare mir das, diese Zwischenschritte noch mehr Werte von f auszurechnen, sondern nehme, was ich schon ausgerechnet habe, schätze daraus irgendwie, okay, wie sieht hier mein Integrant ungefähr aus und integriere das dann einfach. Und da werden wir dann halt jetzt die eine oder andere Methode kennenlernen am Donnerstag. Ich weiß nicht, ob ich am Donnerstag damit fertig werde. Und es wird aber auch so laufen, dass eigentlich nur Methoden vorgestellt werden. Also es wird jetzt nicht wirklich was zur Konvergenz gesagt. Da ist irgendwie nur irgendwie in zwei, drei Sätzen, dass es halt bei diesen Mehrschrittmethoden nicht mehr ganz so einfach ist mit der Konvergenz, dass da nicht Konsistenz einfach Konvergenz impliziert. Ich meine aber auch an sich gut für euch, wenn da wenig zu drin steht, dann kommt zumindest in der Prüfung wahrscheinlich auch nichts dazu dran. Dann könnt ihr euch auf eure anderen, auf diese Einschrittverfahren konzentrieren und dann hier euch halt einfach noch mitnehmen, okay, was ist wirklich noch vielleicht verbesserungswürdig oder ein anderer Ansatz. Und der ist natürlich einfach diese Funktionsauswertung. Und bei Mehrschrittverfahren würde ich jetzt irgendwie so grob sagen, das gibt halt die Möglichkeit, eine relativ hohe Konsistenzordnung zu bekommen, ohne viele Schritte zu bestimmen. Weil ihr habt ja diesen Einsatz. Wenn ihr ein Runge-Kutta-Verfahren mit S-Stufen habt, dann hat es maximal Konsistenzordnung 2S oder S? 2S. Das heißt, das impliziert natürlich direkt, wenn ihr eine hohe Konsistenzordnung haben wollt, braucht ihr viele Stufen. Dementsprechend müsst ihr viele von diesen Funktionszwischenauswertungen machen. Und hier wäre sozusagen die Möglichkeit, okay, ihr spart euch diese Funktionszwischenauswertung, nutzt, was ihr schon habt, das ist ein anderer Ansatz dann halt einfach, um das dann hier so zu integrieren. Okay, und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute und bis Donnerstag. Ach ja, und heute in der Übung, kommen hier welche in die Übung? Noch mal kurz. Ja, okay. Doch, findet statt. Alles klar, okay, gut. Bis dann.